Wir hier in Deutschland oder besser gesagt in allen westlichen Ländern kämpfen immer mehr mit Krebs. Und immer mehr Menschen bekommen heute Krebs. Und im Jahr 2023 wurden rund 500.000 Menschen in Deutschland neu diagnostiziert mit einer Tumorerkrankung. Nun, und man sagt, dass fast jeder Zweite in Deutschland im Laufe seines Lebens irgendwo Krebs bekommt. Bei manchen ist es schlimmer, bei manchen ist es nicht so schlimm. Nun, aber eines haben die alle gemeinsam. Keiner von ihnen ist hingegangen und hat sich irgendwo angesteckt und ist am nächsten Tag aufgewacht mit Krebs. Also es ist nicht so, du schüttelst jemandem die Hand und steckst dich an wie bei einer Grippe oder wie bei einem Infekt. Und es ist auch nicht so, dass sie gestern was Falsches gegessen haben und dann haben die heute alle Krebs, alle einen riesen Tumor im Magen. Auch das ist nicht so und wahrscheinlich wissen wir alle, wie so ein Krebs entsteht, aber ich versuche mal so ein bisschen, ja, das nochmal zu erklären. Und zwar, es beginnt damit, dass eine Zelle beim Teilen irgendwo kaputt geht. Und an der Stelle will ich noch sagen, ich bin kein Biologe, aber ich habe versucht, mich so ein bisschen zu informieren. Ich hoffe, dass ich alles richtig sage, wenn nicht, dann berichtigt mich gerne. Nun, und zwar, diese Zelle wird geteilt. Und aus einer Zelle sind dann zwei Zellen. Und eine Krebszelle entsteht dann, wenn bei dieser Zellteilung eine Zelle kaputt geht. Und eine Krebszelle ist aber nichts Schlimmes, weil es ist nur eine Krebszelle. Aber diese Krebszelle weist ein paar Besonderheiten auf. Und zwar, in unserem Körper sind alle Zellen, man könnte sagen, irgendwie vernetzt. Und der Körper sagt zu der Zelle, du teilst dich jetzt und zu der Zelle, du teilst dich nicht. Und das ist deswegen gut, denn sonst würden irgendwelche Sachen anfangen zu wachsen, die nicht wachsen sollen. Und somit gibt es ein System, wo gesagt wird, welche Zelle sich teilen soll und welche nicht. Und des Weiteren gibt es auch noch etwas sehr, sehr Besonderes. Und zwar, wenn eine Zelle wirklich kaputt geht, dann sagt der Körper, du wirst einfach jetzt sterben. Und dann begeht die Zelle Selbstmord und dann ist alles gut. So, und diese Krebszelle, wenn die jetzt so entsteht, dann kann sie dieses Signal nicht mehr empfangen. Und dann ist die Krebszelle sozusagen so ein bisschen auf sich allein gestellt. Und dann kann sie sich einfach so oft teilen, wie sie will. Und die Krebszelle teilt sich und sie teilt sich und sie teilt sich. Und dann nach vielen Teilungen wächst dieser Tumor heran. Und zunächst wächst es dann irgendwo im Gewebe. Und manchmal kann es auch dann über das Blut im ganzen Körper verteilt werden. Und dann sind wir sozusagen bei diesem Krebs. Worauf will ich mit diesem Beispiel überhaupt hinaus? Und zwar ist die Sünde in unserem Leben und auch in der Gemeinde oft wie diese Krebszelle. Diese eine Krebszelle, die ist doch eigentlich nichts Schlimmes, oder? Diese eine Sünde ist ja nichts Schlimmes. Und unter dieser einen Zelle, wer interessiert sich schon unter Millionen Zellen, dass diese eine Zelle Krebs hat oder diese Krebszelle ist, aber doch wächst aus dieser einen Zelle ein Krebs heran. Und genauso ist es mit unserer Sünde. Wenn wir diese Sünde nicht töten, wenn wir auch in der Gemeinde, doch in unserem persönlichen Leben nicht darauf achten, die Sünde irgendwo ja, zu töten, dann wird diese Sünde uns irgendwann mal töten. Genauso auch der Krebs. Wenn diese Zelle nicht entfernt wird und wenn sie immer weiter wächst, sterben wir irgendwann mal daran. Nun, und wenn es dieser Krebs schon macht, wie viel mehr macht es dann diese Sünde? Und wenn wir in unserer Gemeinde beginnen, jemanden zu akzeptieren, der in Sünde lebt, dann wird die Gemeinde auch daran zerbrechen. Wenn wir in unserem Leben eine Sünde akzeptieren und darüber nicht Buße tun, dann werden auch wir daran irgendwann mal zerbrechen. Dann werden wir auch irgendwann mal ja, daran sterben. Und das ist hier keine Übertreibung und auch keine Art, irgendwie euch Angst zu machen, sondern es ist eine Realität. Wenn jemand zum Beispiel stolz ist, und der immer in diesem Stolz bleibt, dann kann es dazu führen, dass irgendwann mal ein Mord ja, begangen wird. Ein Selbstmord oder ein Mord an jemand anderem. Oder wenn jemand immer dem Geld nachläuft, wird er irgendwann mal so habgierig und vielleicht auch wirklich so reich, dass er beginnt, sein Reichtum irgendwo auf Leichen aufzubauen. Nun, und wahrscheinlich kommt es, wenn wir ehrlich sind, in unseren Kreisen nicht so häufig vor, dass jetzt Menschen andere Menschen töten. Und ihr denkt ja, ja gut, er meint nicht mich. Aber was in unseren Kreisen doch häufiger vorkommt, ist, dass Schäden entstehen in unserem Umfeld. dass Enttäuschungen entstehen in unserem Umfeld und dass vielleicht auch unsere Beziehung zu Gott erkaltet. Und wir machen heute in Josua weiter und ich habe die Predigt damit überschrieben: mein Geld, warum hast du mich enttäuscht? Und das sind doch die Dinge, die uns irgendwo alle betreffen, nicht wahr? Die nächste Gehaltserhöhung, und mit dieser nächsten Gehaltserhöhung können wir uns vielleicht mehr leisten. Bin ich vielleicht doch glücklicher? Und wer hat aber schon damit gerechnet, dass in den letzten Jahren die Inflation so groß ist, dass die ganzen Gehaltserhöhungen auch nichts bringen? Wir wollen unbedingt ein Haus und stecken alles da hinein und wir arbeiten und machen und tun und am Ende vom Tag bleiben 5 Minuten für Gott übrig und dann sind wir aber so müde, dass auch keine Zeit mehr unsere Familie bekommt und die leer ausgeht. Aber was bringen uns schon diese toten Steine? Und wir wollen uns ein neues Auto kaufen, wir bestellen ein neues Auto und dann geben wir so viel Geld und stecken so viel Zeit hinein und unsere Gedanken und alles dreht sich um das Auto und wir verlieren die Freude an Gott. Und vielleicht befassen wir uns auch stundenlang mit Aktien und ETFs, schauen uns Videos an, wie wir am besten unser Geld anlegen können, damit wir am meisten danach rausholen können. Welche Aktien sind stabil, welche nicht? Und dann kommt der Iran-Krieg, dann kommt die Energiepreise und auf einmal fallen Aktien von Firmen, die so groß sind und unser Geld ist weg. Und was bleibt? Es bleibt einfach eine Enttäuschung. Und deswegen habe ich auch diese Predigt so überschrieben: Mein Geld, mein Gold, mein Geld, mein Geld, warum hast du mich enttäuscht? Und wir wollen anhand von Josua 7 uns diesem Thema so ein bisschen befassen und ich will uns eines klar machen, dass wir nie einen Kompromiss mit der Sünde machen dürfen. Und wir sind aber so, oder wir stehen so in der Gefahr, trotzdem Kompromisse zu machen. Und deswegen ist es umso wichtiger, dass wir jeden Tag die Bibel lesen, beten und mit Gott Gemeinschaft haben. Jeden Tag erneut uns darüber Gedanken machen. Und dieser Text, den wir uns heute anschauen, der geht um Habgier. Und deswegen will ich auch in dieser Predigt auf die Habgier eingehen. Aber ich denke, trotzdem kannst du jede andere Sünde von dir einsetzen. Das bedeutet nicht, dass es nur heute für Habgier gilt. Es gilt für alle Sünden. Aber ich will vor allem auf dieses Thema von Geldgier oder von Habgier eingehen. Nun, und ich habe im Urlaub ein Buch gelesen und vielleicht kennt es der ein oder andere. Es ist nicht alles Gott, was glänzt, von Timothy Keller. Und der hat zu diesem Thema von Habgier Folgendes geschrieben und ich will das mal vorlesen. Wenn ihr es nicht lesen könnt, dann hört einfach zu. Bei den Themen Lust, Zorn und Stolz fühlten sich viele angesprochen und sehnten sich nach Veränderung. Aber wer hält sich schon selbst für habgierig? Als Pastor habe ich unendlich viele Gespräche mit Menschen geführt, die mir alle nur erdenklichen Arten von Sünden bekannten. Aber ich kann mich nicht erinnern, dass irgendwann mal jemand zu mir kam und sagte, ich gebe viel zu viel Geld für mich aus. Meine Habsucht, mein Geiz schaden meiner Familie, meiner Seele und den Menschen, die mit mir zu tun haben. Habgier wirkt im Verborgenen. Der Betroffene bemerkt selbst nicht, was mit ihm los ist. Zu den Strategien dieses Götzen gehört es, die Menschen blind zu machen für ihren eigenen Zustand. Und deswegen will ich dich heute ganz bewusst herausfordern und ich will dich auch ganz bewusst fragen, ob du damit ein Problem hast. Und ich will jeden von euch auch so herausfordern, sich selbst zu hinterfragen. Habe ich ein Problem mit Habgier? Habe ich ein Problem mit Geldgier? Gebe ich zu viel Geld aus? Horte ich zu viel Geld? Bin ich geizig oder nicht? Und ich will nicht, dass dann am Ende der Predigt jeder von euch 10 Euro mehr in das Spendensäckchen einwirft. Das bringt nichts. Sondern ich will, und das wünsche ich mir sehr für uns alle, dass wir bereit sind, alles für Gott zu geben. Nicht 10 Euro mehr, auch nicht 20, sondern dass wir bereit sind, alles für Gott zu opfern. Und diesen Text will ich mit 4 Punkten machen. und die sind relativ leicht. Ich habe versucht, mir etwas einfallen zu lassen. Und zwar, Gott sieht alles, Gott lenkt alles, Gott enthüllt alles und Gott vergibt alles. Also er sieht es, er lenkt es, er enthüllt und vergibt. Ich will mit dem ersten Punkt starten, Gott sieht alles. Und dazu dürft ihr gerne eure Bibeln aufschlagen, und zwar Josua 7, ich lese den Vers 1. Und die Kinder Israel begingen Untreue an dem Verbannten. Und Achan, der Sohn Karmes, des Sohnes Sabdis, des Sohnes Serachs vom Stamm Juda, nahm von dem Verbannten. Und der Zorn des Herrn entbrannte gegen die Kinder Israel. In manchen Übersetzungen bei euch, wenn ihr Schlachter oder Luther 84 oder die NEU habt, beginnt der Text nicht mit einem Und, sondern mit einem Aber. Und das bedeutet, dass dieser Text mehr oder weniger auf die Texte von davor aufbauen. Und ich will in kurzen Sätzen ganz kurz zusammenfassen, was ist in den 6 Kapiteln davor passiert. Und zwar, Josua wird berufen zum Führer des Volkes und Gott gibt ihm den Auftrag, halte mein Wort, lies mein Wort und führe dieses Volk in dieses Land hinein. Und dann geht es richtig los, und zwar, die gehen durch den Jordan durch, die beschneiden sich am Gilgal, und dann besiegt das Volk Jericho, indem es 13 Mal um diese Stadt zieht, die Mauern fallen ein und alles wird platt gemacht. Und wenn dieses Buch bei Kapitel 6 enden würde, dann würden wir alle sagen, was ist das für ein Buch? Das ist einfach perfekt gelaufen. Und Israel ist auf so einem richtigen Höheflug. Alles läuft. Egal was sie machen, ihnen gelingt alles. Ihnen kann nichts und niemand widerstehen. Keine Naturgewalt, keine Bauphysik, keine Menschen aus Jericho, gar nichts. Nun, und auf diesem Höheflug kommt dann Kapitel 7. Und es scheint so, als ob der Schreiber hier sagt, oder Gott, und sagt, aber die Kinder Israel begingen Untreue. Und das Interessante bei all dem ist, es steht nicht geschrieben, aber Achan beging Untreue, sondern Gott beginnt damit, aber die Kinder Israel begingen Untreue. Also das ganze Volk. Nun, und bedeutet es, dass das ganze Volk jetzt was geklaut hat? Nein. Nur Achan hat sozusagen aus Jericho etwas mitgenommen, obwohl er es nicht durfte. Und trotzdem ist das ganze Volk, wird das ganze Volk hier zur Verantwortung gezogen. Und das ganze Volk unterliegt dieser Auswirkung von dieser Einsünde von Achan. Und ich bin mir sicher, dass 99% von dem Volk zwar Achan kannte, aber keine Ahnung hatte, dass er sowas gemacht hat. Das sagt ja auch Achan wahrscheinlich nicht einfach so allen Leuten, sondern er hat es wahrscheinlich niemandem gesagt. Und das Volk wusste es nicht. Und trotzdem schreibt es Gott so und zieht Gott auch diese Menschen so zur Verantwortung. Nun, und wie hier in Deutschland, wir haben so eine Privatkultur. Wir in Deutschland, und ich bin auch ehrlich, ich finde es eigentlich auch ganz gut, aber wir in Deutschland sind so, zum Beispiel wenn wir zum Arzt gehen oder zur Post gehen oder zum Rathaus gehen, dann müssen wir immer Abstand halten an der Rezeption. Und das ist sozusagen irgendwo unsere Gesellschaft, unsere Kultur. Und niemand sagt auch etwas zum Haushalt des anderen. Ich denke mal, niemand von euch ist zu eurem Nachbar gegangen und hat gesagt, hey, warum machst du das eigentlich so? Oder hat sich da angefangen einzumischen? Das machen wir einfach nicht. Und schon dreimal nicht in irgendwelche Familienleben. Also da mischen wir uns auch nicht ein. Das ist auch irgendwie etwas Privates. Nun, und ich persönlich mache das auch so und ich finde es eigentlich auch ganz gut, dass es niemand bei mir so macht. Aber wir machen einen Fehler, und zwar diese gesellschaftliche Kultur nehmen wir und beziehen es auf einmal auf unsere Sünde. Und wir sagen, ja, unsere Sünde, es ist meine private Sünde. Da hat niemand was hineinzureden und es interessiert auch niemanden. Es ist ja meine private Sünde. Und ich glaube, das ist der Fehler, dass wir meinen, meine Sünde hat erstens niemanden zu interessieren und zweitens hat es auch überhaupt keine Auswirkungen auf jemanden. Was ich zu Hause mache, was ich in meinem Kopf denke, was ich mir in meinem Herzen vorgenommen habe, das hat doch niemand zu interessieren und das macht doch auch mit niemandem irgendetwas. Aber das ist falsch. Das ist falsch, weil jeder von uns zum Beispiel doch offensichtlich zustimmen würde, wenn du zu Hause mit jemandem zusammenlebst, der eine Kaufsucht hat. Und diese Person kauft und kauft und kauft auch mit dem Geld, das man gar nicht hat und häuft sich vielleicht Schulden an, dann würden wir doch alle sagen, natürlich hat die Familie was davon. Natürlich wird die Familie davon beeinflusst. Selbst wenn diese Person keine Schulden hat, dann kann sich diese Familie vielleicht einfach weniger kaufen. Und diese Person kauft sich irgendwelche Sachen, die sie gar nicht braucht. Und auf einmal sagen wir, ja, diese Kaufsucht, die ist eine Sünde. Und ja, diese Sünde hat auch eine Auswirkung auf ihr Umfeld. Nun, und vielleicht ist es aber etwas im Verborgeneren. Also vielleicht ist es gar nicht so offensichtlich. Und vielleicht würden wir das auch nicht so direkt zustimmen. Und zwar, wenn wir in unserem Herzen beginnen, habgierig zu sein, dann wird es auch eine Auswirkung auf unser Umfeld haben. Weil wenn du etwas haben willst, was dem anderen gehört, sei es ein Haus, seine Familie, seine Frau, seine Freundschaft, sein Ansehen, seine Ehe, sein Arbeitsplatz, egal was, wenn du das in deinem Herzen dir vorgenommen hast und sagst, das will ich haben, genau das, was er hat, vielleicht vom Nachbar, vielleicht aus der Gemeinde, was passiert dann? Du beginnst darüber nachzudenken und auf einmal, und du kannst auch eigentlich nichts dafür, weil das etwas Natürliches ist, auf einmal beginnt eine Spannung zwischen dieser Person und dir zu entstehen. Und du hast vielleicht nie mit dieser Person geredet, aber trotzdem, weil du so viel über diese Habgier nachdenkst, weil so viel sich in deinem Herzen bewegt, beginnt diese Beziehung zwischen euch zu bröckeln. Und du weißt, du wirst es nie haben können. Vielleicht hat diese Person einen Urlaub und du kannst dieses Jahr nicht in Urlaub gehen. Du kannst es dir nicht leisten und schaust habgierig auf die Person. Vielleicht hat die Person ein Haus und du nicht. Und du weißt, du wirst es dir nie leisten können, weil du nur in der Mietwohnung bleiben wirst. Und du schaust habgierig auf diese Person. Und vielleicht, ja, kaufen sich gerade alle einen Tesla und du willst dir auch so ein Auto kaufen, aber dein Auto reicht nur von Werkstatt zu Werkstatt. Gerade so, weil du nicht mehr Geld hast. Und vielleicht schaust du auch habgierig drauf. Und wenn du solche Gedanken zulässt, dann wird es immer weitergehen und du wünschst nicht das Beste dieser Person. Nein, du freust dich nicht mit ihr. Nein, auf keinen Fall. Und diese Spannung beginnt irgendwann mal weiterzugehen. Diese schlechten Gedanken wirst du vielleicht einer anderen Person erzählen. Vielleicht wirst du schlecht reden über die Person. Vielleicht wirst du Gerüchte verbreiten über die Person. Vielleicht versuchst du es sogar kaputt zu machen. Und wir können das Spiel weiter spielen und so weiter. Aber wo hat alles angefangen? Es hat alles doch in deinem Herzen angefangen. Es hat doch alles mit dieser privaten Sünde angefangen. Mit dieser privaten Sünde, die anscheinend ja niemanden irgendwie betrifft, außer mich. Aber das ist falsch. Und weil es eben so oft verwoben ist, weil es so oft verstrickt ist und weil es so oft undurchsichtig ist, können wir das nicht zuordnen. Aber ich glaube, das ist das, was Gott hier sagt, wenn er sagt, und die Kinder Israels begingen Untreue. Deine Sünde hat eine Auswirkung auf dein Umfeld. Und deine Sünde ist nicht privat. Und wenn du unbußfertig in deiner Sünde lebst und darin bleibst, dann stehst du oder stehen wir als ganze Gemeinde auch in deiner Schuld. Und es ist nicht so, dass du denkst, okay, nur ich. Nein, wir alle zusammen sind mit drin gefangen. Und ich will jetzt nochmal mit euch springen, und zwar zu Vers 21, weil der Vers 21 nochmal diese Sünde von Achan näher beschreibt. Und ich will mit euch mal lesen den Vers 21. Ich sah unter der Beute einen schönen Mantel, das sagt Achan, aus Sinear und 200 Sekel Silber und eine goldene Stange und 500 Sekel ihr Gewicht. Und mich gelüstete danach. Und ich nahm sie, und siehe, Sie sind im Innern meines Zeltes in der Erde vergraben und das Silber darunter. Und dieser Vers beschreibt, wie diese Sünde von Achan begonnen hat und wie er sie begangen hat. Und das ist auch eine Parallele zu dem Sündenfall in 1. Mose 3 oder auch zu dem Ehebruch von David in 2. Samuel 11. Und ich will mit euch diese vier Wörter anschauen. Mit was hat es alles begonnen? Achan hat es gesehen. Er hat diese Beute gesehen, die sah gut aus. Nun, und er beschreibt es ja sogar, schöner Mantel und Silber und Gold und ja, will er halt haben. Und plötzlich überkommt ihn diese Lust. Und was macht er mit dieser Lust? Er nimmt sich einfach die Sachen. Er nimmt sie sich und dann ist es so spannend, er versteckt diese Beute. Er vergräbt sie. Und es ist doch das Gleiche gewesen auch beim Sündenfall. Was war dort? Eva sah die Frucht und die Frucht sah gut aus und sie hatte Lust gehabt. Was hat sie gemacht? Sie hat diese Frucht genommen. Und danach, als sie beide gesündigt haben, haben sich Adam und Eva zuerst voreinander versteckt und dann auch vor Gott versteckt. Bei David sah Bathseba und er hat Lust bekommen und er hat diese Frau genommen. Und danach hat er zuerst versucht, so ein krummes Ding mit ihrem Mann zu machen. Das hat dann nicht geklappt, hat ihren Mann umgebracht. Also was hat er gemacht? Er hat diese Sünde versteckt. Er hat es versucht zu vertuschen. Und heute ist es doch so, so schwer, nicht wahr? Die ganze Werbung, die wir in unserem Alltag sehen, die ist überall. Wir machen das Handy an, wir gehen ins Internet, wir machen das Radio an, wir machen den Fernseher an, egal was, überall ist Werbung. Und überall sind Plakate und wir sehen es und irgendwie haben wir dann auch echt Lust drauf. Genau das, was wir sehen. Und wir alle sind zwar genervt von Werbung, aber wenn wir ehrlich sind, dann haben wir doch mal etwas gekauft, einfach nur, weil wir es auf der Werbung gesehen haben. Und ich glaube, das ist ein grundlegendes Problem. Mit der Werbung ist nur ein Beispiel, was sozusagen das offensichtlich macht. Aber wenn wir ehrlich sind, sind wir wahrscheinlich so, dass wir sagen würden, ich will mir lieber das neueste iPhone kaufen, das beste iPhone, anstatt einer bedürftigen Familie zu helfen. Und statt ja, jemand Altes zu unterstützen. Und wer würde von sich aus sagen, ich gebe mich zufrieden mit meinen älteren Klamotten, ich gebe mich zufrieden damit, mir nicht so immer die neuesten Klamotten zu kaufen, aber dafür mit diesem Geld, was ich mir gespart habe, jemand anderem zu helfen. Nein, wir würden doch sagen, ich kaufe mir lieber selber etwas Besseres, etwas Schöneres. Und wir sind da nicht bereit, zum Beispiel in der Gemeinde in Moldawien zu helfen oder in Nigeria, wo der Missionar da war, oder in Waiblingen oder in Malchow. Aber was machen wir? Wir reden lieber nicht darüber und wir verstecken das lieber. Das will ich niemandem zeigen und das ist einfach meine private Sünde. Aber wie ich auch diesen Punkt benannt habe, Gott sieht alles. Und Gott sieht auch dein Herz und Gott sieht auch dein Leben. Und Gott sieht auch, und auch in meinem Leben, wenn wir habsüchtig sind. Auch wenn wir es nicht sehen, sieht es Gott trotzdem. Und ich will hier noch einen Vers vorlesen, und zwar Jeremia 16, Vers 17. Denn meine Augen sind auf alle ihre Wege gerichtet. Sie sind vor mir nicht verborgen und ihre Ungerechtigkeit ist nicht verhüllt vor meinen Augen. Ich habe noch ein paar andere Stellen. Ich lese die jetzt nicht vor, aber ihr könnt die gerne zu Hause nachlesen. Und wir sehen, dieser Text, bevor irgendetwas passiert, Vers 1 von Kapitel 7 ist, dass Gott sagt, ich sehe die Sünde von diesem Volk. Und das Volk hat noch nichts gemacht, noch keinen Angriff, gar nichts. Und Gott sagt, ich sehe es aber. Und egal, wie sehr du meinst, dass deine Sünde privat ist, egal wie sehr du meinst, dass deine Sünde keine Auswirkungen auf dein Umfeld hat, Gott sieht es Und deine Sünde hat eine Auswirkung auf dein Umfeld und hat auch eine Auswirkung auf die Gemeinde, wenn wir darüber nicht Buße tun wollen. Und das ist sehr wichtig noch zu erwähnen. Aber Gott sieht nicht nur alles, er lenkt auch alles. Und das ist der zweite Punkt, Gott lenkt alles. Und ich will mit euch ab Vers 2 lesen, weil da geht es dann los, dieser Angriff auf Ai. Und zwar, ich lese ab Vers 2. Und Josua sandte Männer von Jericho nach Ai, das bei Beth Aven liegt, östlich von Bethel. Und sprach zu ihnen und sagte, geht hinauf und kundschaftet das Land aus. Und die Männer gingen hinauf und kundschaften Ai aus. Und sie kehrten zu Josua zurück und sprachen zu ihm, es ziehen nicht das ganze Volk hinauf, etwa 2000 Mann oder etwa 3000 Mann mögen hinaufziehen und Ai schlagen. Bemühe nicht das ganze Volk hin, denn sie sind wenige. Und Josua mit allen Ältesten ging zum Zelt der Zusammenkunft, warfen sich auf den Boden und befragten den Herrn. Und ich hoffe, dass bei euch in Vers 4 etwas anderes steht, als was ich vorgelesen habe. Und ich glaube, das ist dieser wichtige Punkt, ja, der so der Knackpunkt und dieser Drehpunkt von dieser Geschichte ist. Vers 2 und 3 ist etwas völlig Normales, etwas völlig Logisches. Die sind jetzt in Jericho und dann Ai ist etwas höher, der schickt erstmal Kundschafter, schaut, okay, wie viele Männer brauchen wir, wie groß ist das Dorf? Und dann kommen die Männer zurück und sagen, ey, das ist ein Dorf, wir brauchen nicht so viele Männer, 2.000, 3.000, das reicht schon. Dann müssen nicht alle hochziehen. Ist ja auch anstrengend, hochzulaufen. Und dann geht aber Josua nicht hin und sagt, komm, wir befragen den Herrn, wir beten darüber. Sondern er sagt, ja, ist ein guter Plan, auf geht's. Die machen das einfach. Und das ist dieser Höhenflug, von dem ich geredet habe. Und wir alle, denke ich, also ich würde auf jeden Fall wahrscheinlich genauso wie Josua handeln. Und wir alle, das ist menschlich nachvollziehbar. Wenn es so ein Dorf ist, dann werden wir das doch auch so schlagen können. Das ist doch kein Problem. Wir haben gerade Jericho geschlagen. Aber auch so sehr wir alle das nachvollziehen können und so sehr wir vielleicht auch alle genau das Gleiche gemacht hätten, bedeutet das nicht, dass es richtig ist. Und obwohl dieses Dorf so ja, verächtlich ist, darf Israel nicht auf diese militärische Stärke vertrauen, die sie selbst scheinbar oder vermeintlich haben. Und diese Geschichte ist ein so gutes Beispiel für unser Leben. Weil wenn es uns schlecht geht, wenn es dir schlecht geht, dann muss dir niemand sagen, geh hin und bete. Dann sind wir die treuesten Beter. Wir beten jeden Tag. Und das Besondere ist, Gott hört auch unsere Gebete und er rettet uns. Er schenkt uns oft das, was wir gebetet haben. Vielleicht Gesundheit, vielleicht Geld, was auch immer. Er hört uns. Aber was passiert dann so oft? Und in meinem Leben ist es so oft passiert. Wir danken dafür. Ein Tag, zwei Tage, vielleicht eine Woche, vielleicht zwei Wochen und danach vergessen wir es wieder. Und was passiert dann? Gott hat es uns geschenkt, Gott hat uns vielleicht Gelingen geschenkt und wir fangen an, auf diesem Höheflug zu fliegen wie Israel. Wir denken, ja gut, wenn ich das jetzt alles gemacht habe, wenn das alles geklappt hat, wenn es so läuft, und dann wird immer alles laufen. Und wir verlieren die Realität aus den Augen. Bei Israel, wenn die Jericho eingenommen haben, diese Stadt, die militärisch unheimlich wichtig war, es war der Schlüsselpunkt für dieses Land. Diese Mauern waren uneinnehmbar. Und wenn Israel diese Stadt eingenommen hat, was ist dann schon ein Dorf? Was ist dann schon Ai? Da reichen ein paar tausend Männer, machen wir einen Platz, nehmen wir mit. Und wir merken, Israel vertraut nicht mehr auf Gott. Israel vertraut auf diese militärische Stärke, die sie vermeintlich haben. Die haben auf ihre eigene Stärke vertraut. Aber wenn das Volk, wenn Josua an dieser Stelle sich diese Stellen von früher mal wieder ins Gedächtnis gerufen haben, vielleicht 2. Mose 17, wo sie gegen Amalek gekämpft haben, wo, wo Mose mit Hur und Aaron gebetet haben. Oder vielleicht 4. Mose 13, als sie Angst gehabt haben, dieses Land einzunehmen. Oder vielleicht Josua 1, diesen Auftrag, jeden Tag dieses Wort Gottes zu lesen und nicht aus den Augen zu verlieren. Wenn sie das vielleicht gemacht hätten, dann wären sie vielleicht zu Gott gekommen, hätten gebetet. Und vielleicht hätte Gott ihnen gesagt, schaut mal, es ist jemand im Volk, der Sünde hat. Aber das haben sie nicht gemacht. Und was ist passiert? 36 Männer sind gestorben. Aber wie können wir das vermeiden? Weil ich glaube, jeder von uns steht in dieser gleichen Gefahr wie Israel damals. Und ich glaube, es gibt nur einen einzigen Weg, wie wir das vermeiden können. Und das ist, jeden Tag die Bibel zu lesen, jeden Tag zu beten. Und ein einfaches Beispiel überführt uns eigentlich alle, wo wir merken, wir vertrauen doch eher auf uns als auf Gott. Und zwar, wer kann schon sagen, dass er jeden Tag für das Brot bittet, jeden Tag fürs Essen bittet? Das machen wir eigentlich nicht. Ich mache das auch nicht. Sondern wir vertrauen auf unser Gehalt, das jeden Monat kommt. Und da merken wir, Gott sagt uns doch, wir sollen dafür beten und wir tun es nicht. Und genau deswegen will ich es euch einschärfen und will mich wiederholen und nochmal wiederholen und nochmal wiederholen. Lest eure Bibel. Also, was sollen wir davon lesen? Alles. Wie oft sollen wir lesen? Jeden Tag. Und wann sollen wir damit aufhören? Niemals. Also jeden Tag lesen, lesen, lesen. Und auch ich habe mir vorgenommen, jeden Tag zu beten. Und das war schon vor ein paar Monaten. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe das nicht hinbekommen. Ich habe immer wieder gemerkt, wie das dann immer alles so viel wurde. Und ich habe da nicht gebetet. Und ich habe das in meinem Leben gemerkt. Ich bin einfach zu stolz. Ich denke, dass ich so gut bin und dass ich das alles so schaffen kann, dass ich das Gebet nicht brauche. Aber das ist falsch. Und es ist dieser gleiche Stolz von Josua und dem Volk. Auch die haben gemeint, die brauchen das nicht. Die haben gemeint, dass die alles können. Und deswegen habe ich auch diesen Punkt überschrieben, Gott lenkt alles. Obwohl das Volk es wahrscheinlich auch geschafft hätte, sagt Gott nein. Nein, ihr werdet jetzt diese Niederlage bekommen. Und wir haben viele Situationen erlebt. Ich habe auf jeden Fall viele Situationen erlebt, wo ich es nicht hinbekommen hätte, wo mir Zeit, wo mir Geld gefehlt hat, wo mir Geduld, wo mir Liebe gefehlt hat, aber Gott hat alles ausgefüllt, weil ich ihn darum gebeten hatte, weil ich ihn ja um Hilfe gebeten hatte. Und so sehen wir unterschätzen das Gebet, wir unterschätzen die Gemeinschaft mit Gott und wir überschätzen uns selbst. Wir meinen, dass wir Gott nicht brauchen. Nun, und was ist die Reaktion von dem Volk? Die haben sich selbst überschätzt, sie haben diese Niederlage bekommen. Und was passiert dann? Wir lesen das in Josua 7, Vers 5. Da zerschmolz das Herz des Volkes und wurde wie Wasser. Es überkommt sie Schwachheit, Angst, Ratlosigkeit, vielleicht auch Zweifel. Kennen wir das nicht auch in unserem Leben? Es ist nicht oft auch so bei uns, es passiert etwas Schlimmes. Und es ist auf einmal da. Und wir haben Angst, wir sind ratlos und wir wissen nicht, was wir tun sollen. Und wir zweifeln vielleicht auch an Gott. Und diese Zweifel sehen wir auch im Gebet von Josua. Und das ist der dritte Punkt. Gott enthüllt alles. Wir haben gesehen, okay, Achan hat gesündigt. Wir haben gesehen, das Volk hat sich selbst überschätzt, weil sie Gott nicht gesucht haben. Das hat dazu geführt, dass sie verloren haben, dass 36 Männer gestorben sind. Wahrscheinlich die einzigen Toten in dieser ganzen Landeseinnahme. Und wir sehen, der Mut, der ist weg. Der Mut von diesem Volk ist nicht mehr da. Und jetzt betet Josua. Und Gott antwortet darauf, aber zuerst wollen wir uns dieses Gebet von Josua anschauen und ich lese den Vers 7. Und Josua sprach, ach Herr, Herr,
warum hast du denn dieses Volk über den Jordan ziehen lassen, um uns in die Hand der Amoriter zu geben, uns zugrunde zu richten? Oh, hätten wir es uns doch gefallen lassen und wären jenseits des Jordan geblieben. Und ich will auch nicht zu hart mit Josua an dieser Stelle ins Gericht gehen, aber ich will einen Punkt uns ja wichtig machen, und ich denke persönlich, dass Josua nie wie das Volk Israel gemurrt hat, nie sozusagen auch Gott so angegriffen hat. Aber eine Sache will ich uns doch ja wichtig machen und ansprechen, und ich will auch dieses Gebet ein Stück weit als Sprungbrett nutzen, und zwar, dass der Blick auf die Vergangenheit ein falscher Blick ist. Und ich will es versuchen zu erklären. Und zwar, Josua beginnt dieses Gebet, indem er Gott anklagt. Warum, Gott, hast du uns hierher geführt? Warum, Gott, sind wir jetzt in diesem Land? Wären wir doch lieber jenseits des Jordans geblieben? Damals war das doch besser. Und was macht Josua? Er geht hin und er verharmlost die Vergangenheit. Ja, damals war das doch gar nicht so schlimm, als wir drüben waren, also auf der anderen Seite vom Jordan. Und er bläht dieses Problem von heute unendlich groß auf. Und das Problem von damals, das vergisst er, oder das wird auf einmal so klein, das Problem. Aber was war denn auf der anderen Seite vom Jordan? Auch dort gab es Probleme, und also zum Beispiel, es kam Biliam und hat das Volk verführt, mit den Frauen zu schlafen. Was ist passiert? Es sind 24.000 Männer daran gestorben. Nachzulesen, 4. Mose 25, Vers 9. Und in der Wüste hat Israel gesagt, damals in Ägypten war alles besser. Warum hat Mose uns hier rausgeführt? Aber damals waren sie Sklaven. Damals hatten sie keinen freien Willen. Damals wurden ihre Kinder getötet, weil sie zu viele waren. War das besser damals? Nein. Und so merken wir, wir schauen die Vergangenheit und beginnen, diese Dinge schön zu reden. Beginnen, diese Probleme von damals zu vergessen. Beginnen, sie einfach klein zu machen. Ist es nicht bei uns auch so? War die Wirtschaft nicht vor der Corona-Krise so viel besser? Hatten wir dann nicht so viel Geld bzw. eine größere Kaufkraft? Auch wir tendieren dazu, in dieser Vergangenheit zu schwelgen und diese Probleme von damals zu vergessen. Wir sehen nur noch die positiven Dinge und heute nur noch die negativen Dinge. Ich kann heute nicht mehr so viel spenden. Wisst ihr warum? Weil ich ja auch weniger Geld habe, weil heute ja alles teurer geworden ist. Deswegen geht es nicht. Aber damals, früher, könnte ich das schon machen. Kennen wir nicht genau solche Aussagen? Und das stimmt. Wir haben heute tatsächlich weniger Geld. Wir können uns weniger leisten. Und es geht an die Substanz. Und wir werden irgendwo ärmer werden. Und es wird uns allen schwerfallen. Aber was wir hier lernen können, und das ist unglaublich wichtig, wir können lernen, dass wir unseren Blick auf die Vergangenheit nicht auf die Probleme von damals richten, sondern auf die Güte, die Gott uns in unserer Vergangenheit erwiesen hat. In deinem Leben, wenn du in die Vergangenheit schaust, sollst du nicht darauf schauen, was für Probleme dort waren und die schönreden oder auf die guten Zeiten, sondern ganz bewusst auf die Güte Gottes zu schauen. Wie hat Gott dich damals geführt? Und wenn wir das tun, dann wissen wir, wenn Gott so viel Güte in der Vergangenheit mit uns hatte, wird er heute ganz bestimmt genauso viel Güte haben. Und schaut mal, es ist nur ein paar Wochen her im Volk Israel. Wenn wir uns nochmal hineinversetzen vom Volk Israel, vielleicht waren es nicht mal Wochen, vielleicht waren es auch nur Tage. Aber Israel ist über den Jordan, beziehungsweise durch den Jordan hindurchgezogen. Und ich weiß nicht, ob ihr euch noch daran erinnern könnt, in der Predigt ging es dann darum, dass Israel so diese Steine im Jordan aufbauen soll und dann auch am Ufer aufbauen soll. Und diese Steine, die sollten als ein Denkmal dastehen. Aber dieses Denkmal, das hat doch einen Grund gehabt. Warum sollten sie das aufbauen? Und zwar, damit Israel sich daran erinnert, ah, Gott hat uns Güte erwiesen. Gott hat diesen Fluss einfach angehalten. Wir sind einfach durchgezogen. Dazu waren diese Steine da. Und ich weiß nicht, ob ihr noch daran erinnern könnt, ich habe auch in der Predigt gesagt, dass wir hingehen und vielleicht diese Dinge aufschreiben sollen. Dein Problem heute. Schreibt es auf. Bete dafür. Und ich bin mir sicher, in Tagen, Wochen, Jahren, Monaten, wann auch immer, wirst du vielleicht irgendwann mal dieses Problem aufschreiben und sagen, Gott hat dieses Gebet erhört. Und wenn wir das tun, dann ist es wie dieses Denkmal von Israel. Wir können uns daran erinnern, Gott hat uns doch geführt. Gott hat uns doch Güte erwiesen. Und das ist dieser Blick, der wichtig ist. Das ist ein Blick, der uns Dankbarkeit lernt. Und das ist dieser Blick, den ja uns sehr, sehr viel helfen wird in solchen Situationen. Nun, aber was so besonders ist an diesem Gebet von Josua, wenn wir an das Ende gehen von dem Gebet, dass Josua das Folgendes macht, und zwar, er sagt, und was wirst du für deinen großen Namen tun? Also auch wenn Josua geklagt hat, doch wenn es schwierig ist, am Ende von dem Gebet geht es nicht ums Problem, geht es nicht um Josua, geht es nicht ums Volk, sondern es geht darum, was tut Gott für seinen Namen? Und das Gleiche ist auch bei uns, auch wenn wir vielleicht klagen, auch wenn wir es vielleicht nicht hinbekommen, diesen dankbaren Blick auf die Güte Gottes zu haben, weil es oft sehr, sehr schwierig ist in solchen Situationen, weil es oft uns auch nicht so sehr danach zumute ist, in solchen schwierigen Zeiten dankbar Gott zu sein. Wenn all das ja schwierig ist und wenn wir das alles nicht schaffen, ist am Ende von unserem Gebet doch der Punkt, dass es um Gottes Ehre geht. Und auf einmal spricht Gott zu Josua und er sagt nicht mehr, bete weiter, sondern er sagt etwas Spannendes, und das ist in Vers 10 und 11. Da sprach der Herr zu Josua: Steh auf, warum liegst du denn auf deinem Angesicht? Israel hat gesündigt und auch haben sie meinen Bund übertreten, den ich ihnen geboten habe. Und jetzt kommt etwas, Gott enthüllt Josua dieses Problem. Das lag nicht daran, dass sie militärisch zu schwach waren. Es lag nicht daran, dass jetzt es die falsche Stadt war. Es lag auch nicht daran irgendwie, dass Gott die Kraft ausgegangen ist. So, hättet ihr noch ein paar Tage gewartet, dann könnte ich euch doch helfen, aber jetzt gerade eben hatte ich keine Kraft. Auch daran lag es nicht. Sondern, wie es auch in Jesaja 59, 1 und 2 steht, siehe, die Hand des Herrn ist nicht zu kurz, um zu retten, und sein Ohr nicht zu schwer, um zu hören, sondern eure Ungerechtigkeiten haben eine Scheidung gemacht zwischen euch und eurem Gott. Und eure Sünden haben sein Angesicht vor euch verhüllt, dass er nicht hört. Es ist die Sünde von Achan, welche Gott dazu gebracht hat, diesem Volk nicht mehr zu helfen, diesem Volk diesen Segen zu entziehen. Und er hat sich in diesem Punkt entzogen, weil Achan seine Ehre beschmutzt hat. Weil Jericho war die Erstlingsfrucht von diesem Land. Es war die erste Stadt, die Israel eingenommen hat. Und Gott sagt, all das Erste gehört mir. Und deswegen war auch all die Beute, alles, was in der Stadt war, Gottes Eigentum. Und Achan geht hin und bedient sich an Gottes Eigentum. Auch heute für uns gilt das Gleiche. Gott teilt auch heute mit niemandem seine Ehre. Und deswegen will ich dich heute warnen. Prüfe dich in deinem Leben. Wo ist es vielleicht so, dass dein Geld doch nicht zur Ehre Gottes eingesetzt wird? Wo ist es in deinem Leben vielleicht so, dass du doch habgierig bist? Weil das Wichtige dabei ist, dein Geld ist eigentlich nicht dein Geld. Auch mein Geld ist nicht mein Geld. Wir alle sind über dieses Geld nur als Verwalter eingesetzt. Es ist nicht unser Eigentum. Wir verwalten es nur. Und das ist so wichtig, weil zum Schluss ist es ja Gottes Geld. Und es geht dann um seine Ehre. Und wenn du also siehst, ja, ich habe ein Problem mit Habgier, dann gib Gott die Ehre und tu Buße. Und wenn du siehst, ich habe mit anderen Sünden zu kämpfen, dann gib Gott die Ehre und tu Buße. Und deswegen spreche ich heute die Warnung aus an dich. Tu Buße, wenn es Sünden gibt in deinem Leben, über die du nicht Buße tun willst. Wenn es Sünden gibt in deinem Leben, an die du festhältst, dann gilt heute für dich die Warnung. Und wisst ihr, das ist so besonders und es ist so schön, diese Warnung zeigt auch Gottes Geduld mit uns. Diese Warnung zeigt Gottes Langmut mit uns. Auch wenn wir in diesem Text weitergehen, macht Gott einen riesigen Prozess auf. Und dieser Prozess, der ist so kompliziert. Zuerst soll sich das ganze Volk am nächsten Tag heiligen, dann sollen die sich alle aufstellen, dann wird es losgeworfen, dann geht zuerst der Stamm, dann geht es bei der Sippe weiter, dann die Familie, dann das Haus, dann kommen die Männer. Also warum dieser riesige Prozess? Und ich glaube, es ist der Grund, weil Gott sagt, ich habe Geduld, ich habe Langmut. Achan hat Zeit gehabt, Buße zu tun. Ich weiß nicht, was passiert wäre, wenn Achan von sich aus gekommen wäre. Vielleicht müsste er dann auch nicht sterben. Aber er ist nicht gekommen. Und deswegen gilt es auch für dich heute. Ich will dir keine Angst machen, sondern ich will dir Mut zusprechen. Und ich will dir neu vor Augen führen. Gott ist langmütig, Gott ist geduldig, Gott ist gütig. Und er hat so viel Zeit mit uns. Aber wir müssen trotzdem Buße tun darüber. Aber Achan hat es nicht gemacht. Und was ist passiert? Das ganze Volk hat sich versammelt. Das Los wurde geworfen und Achan wurde getroffen. Und wir sehen, Gott enthüllt alles. Und obwohl er zu Josua sagen könnte, Achan hat das und das und das gemacht, hat das nicht gemacht, sondern er hat Geduld gehabt. Aber unser Gott ist nicht ein Gott, der nur zornig ist, der nur gerecht ist, sondern er ist auch ein Gott, der uns alles vergibt. Und das ist der vierte Punkt. Achan ist bei seiner Sünde geblieben. Achan hat erst ganz zum Schluss gesagt, was er gemacht hat. Und damit ist dieses Gericht auf Achan zugekommen. Dieses Gericht, ja, ist über Achan gekommen. Es ist eingetroffen. Und Achan, das ist so spannend, hat aus Gier diesen Mantel genommen, aus Gier Silber und Gold genommen. Aber was hat diese Gier mit ihm gemacht? Diese Gier hat ihn enttäuscht. Diese Gier hat ihm alles genommen. Diese Gier hat ihm seinen ganzen Reichtum genommen. Diese Gier hat ihm seine Kinder genommen, seine Frau und sein eigenes Leben. Diese Gier hat ihn aufgefressen. Und dann dieses Gericht, das ganze Volk Israel geht raus, steinigt ihn, verbrennt ihn und dann machen die einen riesigen Steinhaufen auf dieser ganzen Familie. Und es ist das zweite Denkmal in diesem Land, weil Israel hatte, wie ich schon vorhin erwähnt hatte, das erste Denkmal, dass Gott gütig ist, dass Gott gnädig ist, dass Gott souverän ist, dass Gott mächtig ist. Und jetzt ein zweites Denkmal, dass die Sünde den Tod mit sich bringt. Das ist das zweite Denkmal, das Israel hier ja aufgebaut hat. Und was so besonders war in diesem ganzen Prozess ist, dass das ganze Volk Israel dabei war. Es war nicht ein Prozess, wo nur Josua dabei war oder wo nur die Ältesten dabei waren, sondern es war das ganze Volk dabei. Und so wie das ganze Volk unter der Sünde von Achan gelitten hat, so hat auch das ganze Volk dieses Gericht vollzogen. Und im nächsten Kapitel wird auch das ganze Volk diese Stadt von Ai man könnte sagen, zerbersten. Also dieses Volk wird diese Stadt so platt machen, wie man sie nur platt machen kann. Es ist so, da bleibt nichts mehr übrig. Und da sehen wir, Gott wendet sich nicht von diesem Volk ab, sondern er ist diesem ganzen Volk wieder gnädig. Und er schenkt ihnen wieder Gelingen. Und ich will uns neu daran erinnern, wir sind Gottes Volk, wir sind seine Gemeinde. Und Jesus Christus hat für die Gemeinde in Böblingen hier sein teures Blut vergossen. Er hat für dich sein teures Blut vergossen. Es ist ein Privileg, in seiner Gemeinde zu sein. Und wenn du jetzt hier sitzt und sagst, ja, ich gehöre noch nicht zu dieser Gemeinde, dann will ich dich aufrufen, dann will ich dir diese Einladung geben, aber auch diese Aufforderung, dann tu Buße, kehre um von deinem Leben und glaube an dieses Blut, glaube an Jesus Christus und komm auch in seine Gemeinde, weil Gott dir deine Sünden vergeben wird, aber du musst zuerst umkehren und daran glauben. Nun, und wenn du hier sitzt und schon zu dieser Gemeinde gehörst, dann ist es etwas Besonderes. Und da will ich auch deinen Blick auf dieses Privileg neu ausrichten. Weil diese Geschichte von Josua zeigt uns eines auf. Wir als ganze Gemeinde gehören zusammen. Also wenn jemand von uns leidet, wenn jemand von uns krank ist, dann sind wir alle zusammen. Wir stehen hinter dieser Person. Aber das Gleiche ist auch mit Sünde. Wenn jemand Sünde lebt, dann leiden wir als ganze Gemeinde. Und wisst ihr, Jesus liebt diese Gemeinde. Jesus wird uns eines Tages heiraten im Himmel. Es gibt wohl nichts Schöneres, nichts Besseres. Er wird sich vereinen mit uns. Wir werden im Himmel zusammen mit ihm leben. Seine Gemeinde ist seine Braut. Und deswegen will ich dich auch warnen heute. Mach keine Kompromisse mit der Sünde. Weil das Besondere oder das Wichtige oder das vielleicht auch Gefährliche daran ist, wenn du beginnst, Kompromisse zu machen mit der Sünde, wird früher oder später Gott dich zu Gerichte ziehen. Er wird seine Gemeinde reinigen. Das können wir nachlesen. Johannes 15, Vers 2. Die Weinrebe, die keine Frucht bringt, die schneidet er ab und die anderen reinigt er. Und es ist auch in dieser Gemeinde, wenn du hier lebst und sagst, ich bleibe in meiner Sünde, dann wird Gott dich eines Tages reinigen. Und das ist etwas Hartes. Es ist genauso bei Achan hart gewesen, dass seine ganze Familie gestorben ist und er auch getötet wurde. Es ist etwas Hartes, das Gericht ist hart. Und deswegen ist auch diese Aussage hart, die ich jetzt sage, oder diese Warnung, wenn du in deiner Sünde bleibst, wird Gott dich irgendwann mal hinwegtun. Aber, wenn du umkehrst und Buße tust, dann gehörst du zu dieser Gemeinde. Und wisst ihr, wir als Gemeinde werden wahrscheinlich trotzdem Menschen gehen lassen müssen. Wir werden wahrscheinlich Menschen auch früher oder später immer wieder ausschließen. Das ist unumgänglich. Und wir werden wahrscheinlich noch viele Tränen weinen und vergießen, weil wir Menschen geliebt haben, die wir jetzt gehen lassen müssen. Aber trotzdem gilt für jeden von uns diese Verheißung, dass Gott alles vergibt. Und diese Verheißung, dass Gott seinen Zorn abwendet. Wie bei Achan. Achan wurde hinweggetan und dann ist der Zorn Gottes von dem Volk Israel weg gewesen. Es ging weiter. Und bei uns ist es nicht so, dass wir jetzt jemanden töten müssen und dann ist der Zorn Gottes weg, sondern es wurde schon jemand getötet. Jesus Christus war dieserjenige. Jesus war derjenige, der für dich und für mich diesen Zorn auf sich genommen hat, der aus diesem Volk ausgeschlossen wurde, der hinausgetragen wurde, der getötet wurde. Er wurde verbannt, er wurde von Gott verlassen. Und Jesus wurde für deine und meine Sünde geschlachtet. Glaubst du daran? Glaubst du daran, dass Jesus für dich und für mich diesen Zorn auf sich genommen hat? Und von Gott verlassen wurde, Glaubst du daran, dass es auf dieser Welt nichts Schöneres gibt? Dass es auf dieser Welt nichts Besseres gibt, als zu seiner Gemeinde anzugehören und all diese Verheißungen zu haben? Aber, und das ist das Wichtigste, den Zugang zu Gott zu haben. Wir können zu ihm beten. Wir haben eine Beziehung zu ihm. Wir sind seine Kinder. Glaubst du daran, dass es das Schönste ist auf dieser Welt? Willst du bei deiner Aussage bleiben und sagen, mein Geld, warum hast du mich enttäuscht, und da weiter hinterherlaufen? Oder willst du diesem Ausruf von Jesus, willst du dem glauben, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Glaubst du an diesen Ausruf, dass Gott für dich verlassen wurde, damit du hier, heute und jetzt und in alle Ewigkeit von Gott nicht verlassen werden kannst? Glaubst du daran? Und mit dieser Frage schließe ich die Predigt, und ich würde gerne mit euch noch eine Gebetsgemeinschaft machen. Ihr dürft gerne aufstehen, und jeder, der beten will, darf beten, und ich schließe ab.